2.6.24, Israel im Krieg, Tag 240. Kein anderer Krieg in der Geschichte aller Kriege stand unter einer so internationalen Beobachtung. Keine andere Armee musste sich gegenüber ihren schlimmsten Feinden so höflich verhalten. Keine andere Nation musste die Kriminellen ernähren, die ihre eigenen Leute ermordeten und entführten. Kein anderer Soldat musste so höflich sein, so nachsichtig mit den Wilden, die ihre Frauen vergewaltigten und ihre Kinder und Eltern bei lebendigem Leib verbrannten. Kein anderes Land wurde jemals mehr wegen seiner Verteidigung gehasst und in Frage gestellt. Kein anderes Volk in keinem Land der Welt wurde mehr von Anhängern des Online-Terrorismus schikaniert, beleidigt, bestraft, sanktioniert, belogen, entmenschlicht und täglich blutig angegriffen und bombardiert von kranken Terroristen. Kein anderes Land hatte mehr UN-Resolutionen, kein anderes Land, das von Terroristen aller Art und aus allen Teilen seiner Grenzen angegriffen wurde, wurde jemals als Terrorstaat bezeichnet, wenn es um die Verteidigung seiner Bürger ging. Kein anderes militärisches Beweismaterial über terroristische Kriegsverbrechen wurde von der WHO, der World Health Organization, der Weltgesundheitsbehörde, und anderen offiziellen Stellen stärker ignoriert. Kein anderes wirklich besetztes Gebiet wie Nordzypern von der Türkei oder der Krim von Russland hat jemals die Straßen oder mit solch absurden und erbärmlichen Aktivismus Universitäten überschwemmt gegen das Land Israel und für ein Land, das es nie gegeben hat. Keine andere Frau, egal welcher Nation oder Religion, wurde mehr angezweifelt oder weniger unterstützt als israelische Frauen. Keine anderen Geiseln eines Terroranschlags wurden von der öffentlichen Meinung mehr ignoriert. Kein anderes Baby auf der Welt wurde 6 Monate lang entführt. In dieser Zeit haben sich weder UNICEF noch Rotes Kreuz noch Amnesty dafür interessiert. Niemand wurde auch nur ein einziges Mal getwittert darüber oder stellte seine Gefangenschaft in Frage. Willkommen im Antisemitismus der neuen Generation, produziert von der Islamischen Republik Iran und radikalen Islamofaschisten auf der ganzen Welt. Dieser Text stammt nicht von mir, sondern den habe ich im Internet gefunden, wurde mir zugespielt und ich habe ihn gelesen und konnte mich mit 95% des Textes zu 100% identifizieren. Und man sieht, wie heftig eigentlich, was für eine Situation wir uns befinden, weil im Endeffekt ist Israel der einzige jüdisch dominierte Staat auf der Welt. Es gibt keinen Vergleich. Es gibt über 50 muslimische Staaten. Die Hälfte der Welt ist christlich geprägt. China ist von der Bevölkerung ungefähr ein Viertel der Welt. Und auch Indien ist ein Riese. Russland ist ein starker Spieler und so weiter und so fort. Also im Endeffekt gibt es sehr viele Bündnisse, sehr viele Staaten, sehr viele bevölkerungsreiche Staaten, sehr viele Superpowers, die im Endeffekt auch irgendwo Gleichgesinnte haben. Also man kann Parallelen ziehen, man kann Vergleiche auf die Beine stellen. Aber im Falle Israels und dem jüdischen Volk kann man dies nicht. Und hier feiert natürlich die Doppelmoral und der Doppelstandard. Und die Juden und der Staat Israel werden auf absurdeste Weise ganz anders wahrgenommen und behandelt als alles andere, was es jemals gab und wahrscheinlich auch jemals geben wird. Ich denke, diese Sache werden wir nicht aus den Köpfen von sehr vielen Menschen bekommen. Und da spielt eigentlich Logik eigentlich kaum eine Rolle. Es sind Emotionen, es sind Gefühle, Jahrtausende alte Emotionen und Gefühle, die überliefert wurden von Generation zu Generation und im Endeffekt der Judenhass bzw. Antisemitismus seine Fratze eigentlich nur der aktuellen Lage, der aktuellen Realität anpasst und immer auf andere Weise zum Vorschein tritt. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, die Ansprache vom US-Präsidenten Biden, indem er einen konkreten Deal, so kann man es sagen, der angeblich auf einem israelischen Angebot basiert. Das kann ich nicht bestätigen, weil ich das israelische Angebot nicht kenne, weil ich natürlich nicht hinter den Kulissen involviert bin. Aber angeblich basiert dieser von den Amerikanern vorgeschlagene Deal, ein Geiseldeal und ein Ende des Krieges basiert auf einer vorherigen israelischen Version. Natürlich hat Biden, natürlich haben die US-Amerikaner, wenn sie jetzt natürlich so lautstark in den Vordergrund treten, haben natürlich eigene Interessen. Das habe ich in diesem Podcast mehrmals erwähnt. Die Amerikaner arbeiten weder für die Israelis noch für irgendjemand anderen hier in der Region, sondern in erster Linie und fast ausschließlich für sich selber und für ihre eigenen Interessen. America first, wie sie gerne sagen, und natürlich die bevorstehenden Wahlen im November, das ist natürlich der Kompass. Darum geht es im Endeffekt, darum geht es Biden, darum geht es Trump. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Biden möchte Ruhe. Er möchte die Kriegshandlungen zum Ende bringen. Er möchte einen Erfolg nach Hause tragen. Auf absurde Weise könnten wir tatsächlich behaupten, dass die Interessen der USA in der jetzigen Realität und der Terrorführung im Gazastreifen sich ein Stück weit sogar überschneiden, weil auch die Hamas Ruhe will. Auch die Hamas will ein Ende der Kampfhandlung, aber zu seinen Bedingungen. Und genau das ist der springende Punkt, zu seinen Bedingungen. Und die Bedingungen der Terroristen sind, oder eine Bedingung allen voran ist, die Einstellung der Kampfhandlung. Das heißt, Israel beendet den Krieg und erst nachdem Israel den Krieg beendet hat und die Truppen zurückgezogen hat und somit Hamas definitiv an der Macht bleiben wird im Gazastreifen, da müssen wir uns nichts vormachen und nicht theoretisch, sondern praktisch denken. Erst dann, wenn Israel sich zurückgezogen hat und die Hamas dort überleben wird und die Macht weiterhin in ihren Händen haben wird, erst dann wird es einen teilweise Austausch geben zwischen israelischen Geiseln, und zwar nur eine gewisse Anzahl von vielleicht 20, vielleicht 30, vielleicht 40, aber die Rede ist in keinem Fall von allen 125 und das natürlich im Austausch für weitaus mehr palästinensische Terroristen und Gefangene, die sich in israelischen Gefängnissen befinden. Das könnte sich, diese Situation, falls Israel dem zustimmen sollte, das könnte sich über viele Jahre hinziehen. Ich erinnere daran, dass der Fall Gilad Shalit 5,5 Jahre gedauert hat und für einen einzigen israelischen Mann bzw. Soldaten, der entführt wurde, hat Israel über 1000 gefangene Palästinenser freigelassen, unter ihnen nicht wenige mit extrem viel Blut an ihren Händen, also harte Terroristen, die im Endeffekt, nachdem sie freigelassen wurden, sofort wieder im Terrorbusiness aktiv wurden. Und nicht wenige von ihnen sind auch am Anschlag des 7. Oktober natürlich beteiligt gewesen. Und so steckt Israel wieder in einer Dilemmasituation. Das heißt, eigentlich seit Monaten in einer ähnlichen Dilemmasituation, die sich langsam zuspitzt. Denn Rechtsaußenpolitiker, allen voran natürlich Ben-Gvir und Smotrich, haben Benjamin Netanyahu schon gewarnt. Sie würden diesen Deal in jedem Fall nicht akzeptieren, weil es bedeuten würde, dass die Hamas an der Macht bleibt und das können sie mit sich selber und ihrer Wählerschaft nicht ausmachen. Sie wollen unter keinen Umständen den Krieg beenden, bevor die Hamas besiegt ist. Und sie warnen natürlich Netanyahu damit, dass sie die Regierungskoalition zum Falle bringen würden und werden. Hinzu kommt, dass auch Benny Gantz mit seiner Partei ein Ultimatum gestellt hat vor ungefähr 2 Wochen. Und dieses Ultimatum läuft auch gegen Ende dieser Woche aus. In jedem Fall spitzt sich die politische Lage in Israel, wenn ihr so wollt, und überhaupt die Situation der jetzigen Regierungskoalition und des jetzigen Kriegskabinetts in Israel wird sich in den nächsten Tagen zuspitzen, eventuell zu Bruch gehen oder auch nicht. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Jedoch müssen wir klipp und klar sagen, dass bestimmte Dinge, die auch von den Amerikanern gesagt werden, einfach komplett an der Realität vorbeigesprochen sind. Wenn Biden sagt, everyone wants peace now, dann ist das nichts anderes als eine Lüge. Die Terroristen wollen keinen Frieden. Sie wollen keinen Frieden. Soll uns niemand auf dieser Welt irgendetwas vormachen, von wegen irgendwelche radikal-islamofaschistischen Terrororganisationen, Milizen oder Staatschefs, die offen und ohne Problem in die Kamera sagen, dass ihr Ziel ist, Israel von der Landkarte zu löschen. Soll uns niemand erzählen, dass das einfach so dahergesagt sei und sie eigentlich Peace Now wollen. Weil das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge und das müssen wir ganz klar beim Namen nennen. Und wir alle spielen dieses Spiel mit, weil im Endeffekt die westliche Welt, auch unsere Partner natürlich in erster Linie wegen eigenen Interessen, wie ich vorhin schon gesagt habe, sie wollen eine Beruhigung der Lage. Ob es in 5 Jahren oder 10 Jahren hier im Nahen Osten in Sachen Israel eventuell noch schlimmer zugehen wird, in der nächsten Runde der Kampfhandlung, wann auch immer die Terroristen, in der Regel sind es die Terroristen, die den Startschuss geben, wann auch immer dieser nächste Startschuss kommen wird, wird es im Endeffekt eine Fortsetzung der heutigen Realität sein. Wenn wir auch in die Welt gucken, gibt es auch genau deshalb natürlich immer wieder überall Judenhass und nicht nur Judenhass, sondern auch Judenverfolgung. Und davon gibt es mittlerweile im Internet etliche Videos, wie Juden überall auf der Welt Ängste haben, an ihre Unis zu gehen oder nach irgendwelchen Demonstrationen, an denen sie teilgenommen haben, belästigt, teilweise sogar geschlagen werden. Das alles kursiert im Netz. Ein Fall, der mir besonders ins Auge gestochen ist, ist jetzt vor wenigen Tagen in Rotterdam in Holland passiert, wo ein Mann mit einer Israel-Flagge von einer Gruppe aggressiver Menschen mit Palästinensertuch durch die Stadt gejagt wurde. Tatsächlich durch die Stadt gejagt wurde. Für diejenigen unter euch, die an irgendwelchen Pro-Israel- bzw. Antisemitismus-Kundgebungen teilnehmen und für die Geiseln und gegen radikalen Islamofaschismus und Hamas und so weiter Flagge zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zeigen, egal wo ihr dies tut, bitte nehmt euch meine kommende jetzige Empfehlung zu Herzen. Bitte verlasst diese Kundgebungen nie alleine. Nie alleine. Versucht immer in Gruppen zu sein, weil nicht jeder kann 24/7 von der Polizei oder anderen Sicherheitsbehörden beschützt werden. Und vergisst nicht, und ihr wisst es, die Judenhasser sind wie Wilde. Sie greifen jeden und alles an, sind zu fast allem bereit, wenn nicht zu allem, der sich auf die Seiten der Juden bzw. Israels stellt. Und ihr läuft Gefahr, wenn ihr irgendwo, wie der Mann in Rotterdam, euch alleine irgendwo blicken lässt. Ganz bestimmt, wenn ihr auch noch die Israel-Flagge in eurer Hand hält. In Israel selbst gibt es heute eine enorme Diskussion, wo der Ausgang noch nicht klar ist, wird sich heute Morgen zeigen, hoffe ich. Und da geht es um die Diskussion am obersten Gerichtshof Israels, ob die Ultraorthodoxen, ungefähr 20-25% Israels, ob man sie zwingen kann, mittlerweile als Wehrpflichtige in der israelischen Armee einzutreten und ihren Dienst zu leisten. Bis jetzt ist es nicht der Fall. Seit vielen, vielen Jahren gibt es hier innerhalb Israels natürlich die Diskussion, wie kann es sein, dass so viele Juden hier im Staat nichts dazu beitragen, diesen Staat mit zu verteidigen. Und das geht zurück auf die Zeiten der Staatsgründung Ben-Gurions, wo es noch eine kleine Gruppe von einigen hundert gab, die von der Wehrpflicht ausgenommen wurden. Aber diese Gruppe von Ultraorthodoxen ist im Laufe der letzten 60, 70 Jahre, ja, mittlerweile 76 Jahre, ist so stark angestiegen, dass es sich mittlerweile um ungefähr 20% der Bevölkerung Israels handelt, genauso wie die 20% arabische Minderheit in Israel. Das sind zwei Sektoren, das habe ich in diesem Podcast auch mehrmals schon erwähnt, wo mit Blick in die Zukunft kein Weg daran vorbeiführt, dass man sie auch integriert, besser integriert. Und ein Teil der Integration ist natürlich, dass sie auch hier die Wehrpflicht absolvieren und ihren Beitrag zur Sicherheit und zum Überleben dieses Landes leisten. Gehen wir ins Operative. Da sind wir natürlich direkt im Gazastreifen nach wie vor in Rafah unterwegs. Mehrere Brigaden, es sollten 6 Brigaden derzeit sein, die dort im südlichen Gazastreifen im Einsatz sind, in der Stadt Rafah, die ja mittlerweile jeder auf der Welt zu kennen scheint. Die Nachal-Brigade hat dort unter anderem eine Raketenabschussrampe sichergestellt, die für 6 Raketen aufgestellt war. Also 6 Raketen, die von dieser Raketenabschussrampe Richtung Tel Aviv höchstwahrscheinlich geschickt werden können, geschossen werden können. Diese Raketenabschussrampe wird jetzt keinen Schaden mehr anrichten. Waffendepots mit Dutzenden Gewehren, Granaten, Sprengsätzen, Munition, Schutzwesten, auch das wurde sichergestellt. Und natürlich jeden Tag Tunneleingänge, in denen teilweise auch Kämpfe stattgefunden haben und nach wie vor stattfinden. Der Einsatz in Jabalia im nördlichen Gazastreifen ist vorerst beendet. Die Betonung auf vorerst. Und der Einsatz im zentralen Gazastreifen geht weiter. Da auch noch nicht ganz klar, wie lange er noch weitergeht. Und auch, genauso wie im Falle von Jabalia oder anderen Orten, im Endeffekt sind all die Orte, die wir, wo wir im Einsatz waren und uns zurückgezogen haben, nach kürzester Zeit versuchen sich Terroristen dort wieder neu auf die Beine zu stellen, zu organisieren und dann früher oder später, nachdem man genug geheimdienstliche Erkenntnisse gewonnen hat, schlägt man wieder zu. Es würde mich nicht wundern, solange es nicht tatsächlich zu einem Deal kommt, dass in den nächsten Tagen oder Wochen auch wieder ein Einsatz in Khan Yunis stattfinden wird oder in Gaza City oder in Beit Lachia. Also alles Orte, die in den letzten Monaten schon einmal umkämpft waren, wo die Terroristen entweder in die Flucht geschlagen wurden, festgenommen wurden, eliminiert wurden oder sich in ihren Terrortunneln wie Ratten versteckt hielten. Und jetzt, nachdem die Luft rein war, dann natürlich wieder ihre Nase hochgesteckt haben, frische Luft geschnuppert haben und versucht haben, teilweise natürlich erfolgreich, sich wieder neu auf die Beine zu stellen, bis die israelische Armee natürlich dann wieder einen Zugriff startet. Die humanitäre Lage im Gazastreifen, wie gesagt, das betone ich immer, es ist nicht perfekt, nichts ist perfekt im Krieg. Aber wir sollten auch betonen, dass tatsächlich Israel in Zusammenarbeit mit den Ägyptern, Jordaniern, der UN und auch den Amerikanern natürlich enorm viel daran setzt, dass die humanitäre Situation dort relativ stabil bleibt, dass die Menschen bekommen, was sie brauchen, um diese schweren Zeiten zu überstehen. Allein in der letzten Woche sind 1.858 Lastwagen rein nach Gaza gelassen worden, natürlich nach Sicherheitsinspektion. Allein aus Ägypten und das über Kerem Shalom, nicht mehr über Rafah, sind letzte Woche 764 Lastwagen reingelassen worden. 312 Lastwagen mit Mehl für Bäckereien wurden reingelassen und 13 Tanker mit über 500.000 Liter Benzin. Aus Jordanien auch 124 Lastwagen. All diese Lastwagen in erster Linie natürlich mit humanitärer Hilfe, sprich Nahrung, Wasser, Medizin. Das sind so die drei Hauptdinge, die natürlich in den Gazastreifen reingelassen werden, damit die Menschen dort diese Zeit überstehen. Ist eine schwierige Situation. Ich wünschte all die Menschen dort, natürlich vor allen voran diejenigen, die nichts damit zu tun haben, die diesen Terror auch nicht gutheißen, ich wünschte, sie könnten wieder in ihre Wohnungen zurück, in ihre Häuser zurück, ein normales Leben führen. Wie gesagt, solange normal irgendwie, muss man ja mittlerweile auch definieren, was ist mit normal eigentlich gemeint hier im Nahen Osten. Aber allen voran hat hier Schuld die eigene palästinensische Führung, die im Endeffekt auch die eigenen Leute als Geiseln hält. Nicht nur die israelischen entführten Menschen, sondern auch über 2 Millionen Palästinenser, die im Endeffekt abhängig sind von der Entscheidung der Hamas, wann sie eventuell Ruhe geben werden oder ob sie Geiseln freilassen, israelische Geiseln. Und bis jetzt waren sie nicht bereit. Wenn wir in den Libanon schauen, auch leider keine guten Neuigkeiten dort in den letzten Tagen, über das letzte Wochenende jetzt extremer Beschuss aus dem Libanon auf den Norden Israels. Burkan-Raketen sind dort, also mehrere Einschläge, die dort unter anderem in einem Kiosk im Norden und auch in einer Armeekaserne sehr viel Schaden angerichtet haben. Und auch eine israelische Drohne wurde über dem Luftraum des Libanons abgeschossen. Israel hat darauf natürlich in den letzten Tagen immer wieder reagiert. Im Ping-Pong-Verfahren 7 Hisbollah-Terroristen mindestens wurden eliminiert. Dutzende Terrorinfrastrukturziele kaputtgeschossen. Und mittlerweile, für diejenigen von euch, die im Internet, auf Social Media sehr aktiv sind, kursieren mittlerweile tatsächlich auch Bilder von diejenigen, die eher auf der Hisbollah-Seite sind, posten All Eyes on South Lebanon. Und diejenigen, die tatsächlich auch mal hinweisen wollen auf den Norden Israels, wie der Norden Israels seit knapp 8 Monaten beschossen wird, die posten All Eyes on Kiryat Shmona. Im Endeffekt ist der Libanon ein Thema, was sich eventuell vorerst beruhigen wird, wenn es zu einem Deal kommen sollte, jetzt in dieser neuen Initiative von Biden. Falls es irgendwie zu einer Ruhe, zu einer Art Näherkommen, was nicht wirklich Näherkommen ist, aber zu einer Berührung der Lage mit dem Gazastreifen führen sollte, dann geht man davon aus, dass auch die Hisbollah das Feuer einstellen wird. Das ist im Endeffekt keine Lösung für die Zukunft, weil die Hisbollah dort bleiben wird. Die Hisbollah wird sich weiter aufrüsten. Sie wird weiter dort Raketen installieren. Sie wird dort an ihrer Raketenpower, an der Reichweite, an der Sprengpower arbeiten. Sie werden natürlich wieder versuchen, so nah wie möglich ihre elitistischen Truppen, die Radwan-Kräfte in die Nähe, in unmittelbare Nähe der israelischen Grenze zu bringen, wahrscheinlich auch Terrortunnel weiter fleißig buddeln in Richtung Israel, um natürlich für den nächsten Konflikt, wann auch immer er kommen sollte, wieder besser aufgestellt zu sein. Das heißt, auch wenn sich in den nächsten Tagen, Wochen die Lage vis-à-vis dem Libanon beruhigen sollte, wäre es eine Ruhe, die eher eine Fake-Ruhe sein wird, weil feststeht, dass irgendwann, früher oder später, die Terroristen wieder zuschlagen werden. Israel wartet auch auf eine größere Munitionslieferung aus den USA. Bestimmte Dinge, die man braucht, um im Libanon im Ernstfall natürlich dann auch so präzise wie möglich zuzuschlagen und überhaupt diese Angriffe, wie Israel vorgeht, das sind ja auch Dinge, die die meisten Menschen eigentlich überhaupt nicht wirklich verstehen. Also der Durchschnittsjournalist und der Durchschnittspolitiker hat ja in der Regel null Ahnung von Krieg, hat ja null Ahnung von Militär und von Waffen und von Sicherheit. Das sind ja alles große Themenfelder, in denen sich ein Großteil der Politiker und Journalisten, ganz bestimmt Deutschlands auch, Österreich, Schweiz, nicht auskennen. Umso wichtiger ist es, dass man da natürlich auch ein Stück weit, wenn man wirklich wissen will, ob der Krieg, der von Israel geführt wird, beziehungsweise die Kriegsführung, ob die sauber ist oder inwieweit sie sauber ist, dass man da eventuell ein Stück weit mehr sich die Zeit nehmen sollte und Militärexperten lesen sollte, was sie so von sich geben. Und da gibt es zwei, die mir besonders aufgefallen sind. Einer von ihnen heißt John Spencer. Er ist vom Modern War Institute in West Point. Das ist die US-Armee-Akademie, die Akademie der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika, West Point. Und der Mann John Spencer, für diejenigen von euch, die ein Stück weit mehr wissen wollen, was ein Militärexperte, der auch ehemaliger Offizier der US-Streitkräfte war, was er so, wie er die Lage einschätzt, professionell, nicht als Journalist, nicht als Politiker, sondern als Militärexperte, dann liest bitte seine Texte auf Twitter bzw. X oder einfach googeln, John Spencer. Ein weiterer Mann, auch ehemaliger Offizier, Andrew Fox, britischer Offizier auch in verschiedensten Auslandseinsätzen von Afrika bis Asien, ist Dozent an der britischen Militärakademie Sandhurst. Auch er hat vor kurzem einen Text im Tablet veröffentlicht, der unmissverständlich alles auf den Punkt bringt, was ein Militärexperte in Sachen Kriegsführung hier im Nahen Osten auf den Punkt bringen sollte, was die Ziele Israels in Gaza waren und sind, taktisch und strategisch, und wie erfolgreich wir eigentlich diesen Krieg führen. Das ist erfrischend, das zu lesen, weil natürlich Politik und Journalismus die Lage und die Situation anders messen. Da guckt man in erster Linie natürlich aufs zivile Leid. Das zivile Leid im Gazastreifen ist größer als das zivile Leid in Israel. Das stimmt. Aber wir wollen Ursache und Wirkung bzw. Täter und Opfer dieses Krieges nicht durcheinander bringen, sondern wollen professionell diesen Verteidigungskrieg Israels einordnen. Wie geht Israel im Angriff, um sich zu verteidigen, vor? Um das zu verstehen, John Spencer und Andrew Fox. Diese beiden Männer, guckt sie euch an, liest, was sie zu schreiben haben, und ihr werdet definitiv dazulernen. Ich habe von euch sehr viele Fragen geschickt bekommen. So viele Fragen, dass ich nicht alles heute schaffe. Aber ich habe mir 10 Fragen aufgeschrieben. Knapp 10, ich glaube, es sind 9. Ja, die ich jetzt ganz kurz mit euch besprechen möchte. Und die anderen Dutzenden von Fragen werde ich in den nächsten Folgen, kommende Folge Dienstag, darauf Donnerstag, immer wieder ein paar Fragen gegen Ende jedes Podcasts einbringen. Also, folgende Frage: Wie konnte das passieren? Der 7. Oktober, gab es keine Warnungen? Warum hat es so lange gedauert, bis die IDF da war? Ja, das ist eine Standardfrage natürlich, die ich in den letzten Monaten natürlich auch sehr oft besprochen habe. Wie konnte es passieren? Erkläre ich in der Regel wie folgt: Weil es gab genug Warnungen. Es gab Warnungen, aber wir stehen einem Feind gegenüber, der die ganze Zeit am Provozieren ist, und das seit vielen Jahren. Immer wieder gab es auch Konflikt und Operationen und Minikriege. Das heißt, wir stehen jemandem gegenüber, der potenziell jeden Tag Krieg mit uns führen könnte. Und man natürlich diese Situation, diese Warnungen sieht, aber in den letzten Jahren ein Stück weit die Warnungen heruntergespielt hat. Vielleicht war man zu eingebildet, vielleicht war man zu überheblich, aber man hat die vielen Warnungen runtergespielt. Ich habe es mir wie folgt erklärt: Stellt euch vor, auf der einen Seite vom Ufer sitzen Schafe, ganz entspannt, und auf der anderen Seite des Ufers sind ein Rudel von hungrigen Wölfen. Und dieses Rudel von hungrigen Wölfen am ersten Tag jault, und die Schafe kommen in Panik und rennen weg, weil die Wölfe kommen, also müssen sie sich in Sicherheit bringen. So. Aber nachdem sie ein Stück weit gerannt sind, merken sie, die Wölfe sind nicht übers Ufer gekommen. Dann gehen sie wieder zurück. Am zweiten Tag genau dasselbe Spiel. Wieder jaulen die Wölfe, und die Schafe fangen wieder an zu rennen, weil es ist ja jetzt ganz klar, sie werden kommen. Doch auch am zweiten Tag kamen die Wölfe nicht. Und am dritten Tag, als die Wölfe wieder jaulen und die Schafe sagen, wir lassen uns jetzt nicht ein drittes Mal verarschen, wir nehmen diese Warnungen jetzt einfach nicht mehr ernst, dann sind die Schafe einfach da geblieben, wo sie waren, ohne Schutzschild, und die Wölfe sind übers Ufer gekommen. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, und das ist natürlich sehr, sehr bedauerlich. Als Militär, die IDF hat hier in erster Linie versagt, weil der Job der IDF natürlich die Landesverteidigung ist, die Sicherheit der Bevölkerung, und das haben wir am 7. Oktober komplett in den Sand gesetzt, und das muss natürlich auch ein Nachspiel haben. Und warum es so lange gedauert hat, bis die IDF da war? Erstmal, die IDF war da, sie wurde halt überrollt in den Vorposten, die natürlich relativ dünn aufgestellt waren, weil es ein Samstagmorgen war, also ein Schabbat und ein jüdischer Feiertag. Und das sind kleine Kasernen, so Vorposten, wo auf diesen Vorposten direkt gegenüber vom Gazastreifen mal 30 Soldaten und Soldatinnen, mal 50 Soldaten und Soldatinnen waren, die teilweise nur, wenn überhaupt, mit Gewehren ausgestattet waren, während die Terroristen, Dutzende Terroristen, diese Militär Vorposten überrannt haben und überrollt haben, mit RPGs, also mit Panzerfäusten reingerast kamen und dort natürlich die Soldaten und Soldatinnen komplett überrumpelt haben. Und bis dann die IDF aus anderen Gebieten und auch aus der Luft und auch andere Kräfte wie die Polizei und alle möglichen anderen vom Inlandsgeheimdienst vorrückten, das Ausmaß dieser Militäroperation der Terroristen, kann man sagen, war so breit aufgestellt, dass man an ungefähr 30 Orten gleichzeitig natürlich überrannt und überrollt wurde. Dass der Mord und Totschlag war so groß, dass man auch als System hier in Israel komplett überfordert war, den Überblick überhaupt nicht hatte, wo sollte man jetzt überhaupt als erstes für Ordnung sorgen oder parallel an 30 Orten, wie viele Terroristen sind eigentlich wo genau unterwegs. Das alles hat gedauert, bis man überhaupt verstanden hat, was da passiert. Fand dort im Endeffekt sehr viel Blutvergießen statt, auch israelische Soldaten und Soldatinnen, die dort diejenigen, die sich dort im Einsatz getraut haben und in diesen Einsatz teilweise sogar alleine reingerannt sind, wurden natürlich auch ermordet, getötet. Und in dem Sinne ist das eine richtig schwierige Situation gewesen. Überhaupt die Situation dort an der Gaza-Grenze um den 7. Oktober herum zu klären, hat mehrere Tage gedauert. Also ich war am 9. Oktober, war ich zum ersten Mal an der Gaza-Grenze. Und dort gab es noch Terrorzellen auf israelischer Seite, die im Kampf mit israelischen Soldaten waren. Folgende Frage jetzt: Wieso beendet ihr nicht einfach die Besatzung in Gaza? Ja, es gibt keine Besatzung in Gaza. Die Besatzung in Gaza, wenn man so möchte, wurde im Jahr 2005 beendet. Im August 2005 hat Israel sich komplett aus dem Gazastreifen zurückgezogen, hat jeden Juden und jede Jüdin aus dem Gazastreifen zurück nach Israel genommen. Der Gazastreifen wurde im August 2005, kann man sagen, komplett judenfrei gemacht. Nicht ein einziger Jude hat nach August 2005 dort gelebt. Ich glaube, es gibt kaum einen Ort auf der Welt, wo kein einziger Jude lebt. Und das war der Gazastreifen im August 2005. Also diejenigen, die glauben, dass irgendeine Besatzung im Gazastreifen stattgefunden hat, sind natürlich überhaupt nicht informiert, was die Realität des Gazastreifens jetzt vor diesem Krieg war, weil die Waffenruhe, die von der Hamas, von der Terrorführung im Gazastreifen gebrochen wurde am 7. Oktober, wurde nicht gebrochen, weil im Gazastreifen irgendwelche Juden vor Ort waren oder irgendeine Besatzung dort stattfand. Die nächste Frage: Was ist an den Apartheid-Vorwürfen dran? Naja, schaut, die palästinensischen Radikalen, insbesondere Islamofaschisten, sind sehr gut mit PR. Ja? Also ihre Propagandaabteilung hat es in den letzten Jahrzehnten geschafft, immer wieder Wörter zu finden, die sie Israel an die Stirn geklebt hat. Eines dieser Worte ist Apartheid. Ein anderes ist Besatzung. Ein anderes ist Mauer. Ein anderes ist, was auch immer, was gibt's noch? Also alles so Wörter, die sie natürlich dann, die ganze Welt irgendwie gar nicht groß drüber nachdenken muss, weil man direkt versteht, worum es geht. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass bei den Apartheid-Vorwürfen, dass es genau andersherum ist. Dass nicht Israel Apartheid betreibt, sondern die Palästinenser Apartheid betreiben. Was meine ich damit? In Israel selbst leben circa 20% Muslime. Also es sind Beduinen, es sind arabische Muslime, es sind Drusen, es gibt arabische Christen, also es gibt verschiedene Gruppierungen, also es sind insgesamt über 20%, die nicht jüdisch sind, wenn ihr so wollt. Und der größte Block von dieser Minderheit sind arabische Muslime, manch einer würde behaupten Palästinenser. Und sie leben in Israel. Sie leben Seite an Seite mit den Juden. Das ist eine Love-Hate-Relationship. Mal ist es besser, mal ist es schlechter. Ihr wisst, wie es ist. So wie mit den Migranten in anderen Staaten auf der Welt, sage ich jetzt mal, wo eine Minderheitsgesellschaft immer irgendwo nicht zu 100% mit allem zufrieden ist, was die Mehrheitsgesellschaft macht. Aber im Endeffekt, wenn wir uns die Fakten angucken, von diesen 20% Muslimen im Land, sie haben eigene politische Parteien. die Teil der Koalition sogar waren vor ungefähr 1,5 Jahren. Dann haben sie bekannte Journalisten hier in Israel, sie haben bekannte Krankenhauschefs, sie sind in allen Sicherheitsbehörden, allen voran natürlich in der israelischen Armee und in der Polizei, auch in den hohen Rängen befinden sie sich. Man sieht sie in allen möglichen Tanzshows, im Fernsehen oder Kochsendungen. Also sie sind ein integraler Teil der Gesellschaft Israels. Aber wenn man jetzt in die palästinensischen Gebiete schaut, nach Gaza oder Jenin oder Tulkarem oder Nablus oder Ramallah, dort leben genau 0,0% Juden. Keine Juden. Also auf welcher Seite herrscht Apartheid? Das müsst ihr mir sagen. Nächste Frage. Ist Netanjahu ein Rechtsradikaler bzw. Rechtsextremist? Schaut, Netanjahu, und ich denke, jeder, der sich mit israelischer Politik auskennt, weiß, dass Netanjahu eigentlich nur ein normaler, man könnte sagen, Politiker ist, der in der Mitte irgendwo schwimmt und seine eigenen Interessen verfolgt, die weder rechts noch links noch religiös noch irgendetwas sind, sondern in erster Linie Machtinteressen. Also die Macht an sich halten, Regierungschef bleiben und ganz gleich, mit wem man da koaliert. Rechtsradikal, Rechtsextremist ist er definitiv nicht. Er ist auch kein Linksradikaler, er ist irgendwo im Mittelfeld und ich würde fast schon sagen, er ist ideologiefrei. Und das ist eine Sache, die man in vielen, auch in Deutschland, Schweiz, Österreich, oft nicht so versteht, weil natürlich in den letzten Jahren jeder israelische Regierungschef, selbst Bennett, wurde auch als Rechtsaußen und Rechtsextremist und Rechtskonservativ und Rechtsnazi und Rechtsdies und Rechtsjenes. Also immer wieder dieses, natürlich um da irgendwie Stimmung gegen den Staatschef Israel zu machen. Das ist natürlich kein Zufall. Das passiert bei allen israelischen Regierungschefs. Guckt euch einfach zurück die Situation mit Ariel Sharon an. Guckt euch Olmert an. Das sind alles Dinge, die man natürlich kennt. Auch besonders Staatschefs, die in Kriegen verwickelt sind. Da gibt es alle möglichen auch Karikaturen, die an die Nazi-Zeit erinnern. Also in dem Sinne muss man sich nicht wundern, dass auch Netanjahu genauso von vielen Teilen des Westens leider und ganz besonders natürlich auch von radikalen Muslimen hier im Raum des Nahen Ostens als Nazi, Faschist, Rechtsradikal oder was auch immer betitelt wurde und wird, aber das nicht ist. Omar hat mir geschrieben über Instagram und hat die folgende Frage gestellt und ich habe ihm versprochen, ich weiß nicht, Omar, ob du zuhörst, aber wieso unterstützt du Israel, hat Omar mich gefragt, wo man doch weiß, wer seit über 70 Jahren zu Unrecht am Massakrieren ist. So. Diese Realitätswahrnehmung ist natürlich eine Wahrnehmung, die seit Jahrzehnten leider besonders unter Muslimen, von klein auf so eingetrichtert wurde. Viele Muslime, gerade die natürlich, die in allen möglichen Staaten groß wurden, wie Syrien oder Libanon oder auch Ägypten teilweise, Jordanien auch leider, selbst obwohl wir Frieden mit diesen Staaten haben und ganz sicherlich in Afghanistan und Iran, da wird die ganze Zeit natürlich eine ganz bestimmte Narrative den Kindern beigebracht, wie die Juden sind und wie Israel ist. Und da gibt es kein positives Feedback, sondern es ist ausschließlich negativ. Der Jude hat die Hakennase und er ist geldgeil und er ist dies und er besitzt die Medien der Welt und er besitzt die Banken der Welt und Israel tötet Kinder. Und das sind die Vorurteile, die seit Jahrzehnten leider sehr vielen Muslimen, insbesondere in Staaten, wo man auch keine Pressefreiheit hat und was anderes sich anhören oder angucken könnte, um sein Bild, seinen Rahmen zu erweitern. Und deshalb dann natürlich diese Frage, Israel massakriert niemanden. Israel will niemanden massakrieren. Israel hat kein Interesse an Krieg. Israel will einfach nur leben, überleben. Hier, wo Israel hingehört, weil hier kommt Israel her, hier kommt das Hebräervolk her und hier gehören wir hin. Und deshalb kämpfen wir auch hier gegen all diese radikalen Islamofaschisten, die uns ins Meer jagen wollen. Massakrieren wollten und haben uns am 7. Oktober mehrere tausend Palästinenser, bewaffnet wie nicht bewaffnet, die über die Grenze kamen und hier jeden, der ihnen in die Hände geriet, verbrannt haben, zerstückelt haben, ermordet haben, vergewaltigt haben und entführt haben. Nächste Frage: Kann man Hamas komplett besiegen, auch ideologisch? Komplett besiegen ist schwierig. Schaut, selbst die Nazi-Ideologie wurde nicht 100% besiegt. Und auch der IS wurde weder ideologisch noch als Bewegung komplett besiegt. Was man jedoch schaffen kann, ist, die Hamas natürlich als führende Kraft in die Knie zwingen, zumindest ihre Terrorinfrastruktur so stark beschädigen und einen Großteil ihrer Terroristen eliminieren, dass sie als Bewegung wieder zurück in ihre Windeln gebracht werden, statt dass sie als Männer mit Schutzwesten und RPGs auf Jeeps über die Grenze fahren, muss man sie zurück bekämpfen in ihre Windeln. Das heißt, fast schon wie, als wenn sie im Baby, in einer Babysituation als Bewegung sind. Das heißt, nicht komplett von der Welt geschafft, weil das, glaube ich, klappt nicht. Aber man kann sie so stark schwächen, dass sie tatsächlich keinen oder kaum, zumindest vorerst, Schaden anrichten können. Auch eine Ideologie, überhaupt eine Bewegung, eine radikale islamofaschistische Ideologie und Bewegung bzw. Organisation, ich glaube daran, man kann sie besiegen, indem man wirklich international, symbolisch auch ihre Führung an den Ohren aus den Terrortunneln zieht und das natürlich an einer Art internationalen öffentlichen Demütigung gleicht. Und wenn dann am Tag nach diesem Krieg der Gazastreifen nicht von der Hamas beherrscht wird, dann ist das auch eine Art Sieg, der im Endeffekt auch diese Aura um die Hamas, die jetzt natürlich gerade auch auf Berliner und Wiener und New Yorker Straße, wo sie gefeiert werden für ihren Erfolg am 7. Oktober und mit Süßigkeiten, die da verteilt wurden, das könnte man natürlich damit angreifen und eventuell würde man die Hamas dann nicht mehr so als stark wahrnehmen. Aber während wir das natürlich versuchen, gibt es Druck aus Amerika und überhaupt, dass wir einen Deal annehmen. Und dieser Deal würde eigentlich bedeuten, dass die Hamas an der Macht bleibt. Das ist die bittere Realität. Aber having said that, im Endeffekt müssen wir natürlich auch als Staat alles daran setzen, dass wir die Geiseln rausbekommen. Das ist das A und O, insbesondere ganz vorne dabei natürlich die 14 lebenden, hoffentlich noch lebenden Frauen, die zwei kleinen Kindern und die alten Menschen. Wer weiß, wie es ihnen geht nach 240 Tagen ohne ihre Medikamente. Folgende Frage: Was wäre die beste Option für den Tag danach? Habe ich in einer Folge sehr schön besprochen, wo ich mehrere Optionen erklärt habe. Die beste Option ohne Zweifel wäre eine Art Besatzung des Gazastreifens durch Alliierte der Arabischen Liga. Das heißt Ägypter, Jordanier, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrainis, Marokkaner, vielleicht sogar Saudis, die ihre Sicherheitskräfte und auch zivile Administration im Gazastreifen dort erst einmal für eine bestimmte Zeit in Zusammenarbeit mit den Amerikanern und hintenrum, hinter den Kulissen auch den Israelis, dort vor Ort sicherstellen, dass der Gazastreifen wieder neu belebt wird, dass der Terror nicht wieder dort sich auf die Beine stellt, dass die Menschen dort ein normales Leben wieder beginnen können und eventuell, dass es dort eine Umerziehung und einen Wandel gibt, der eventuell dann mit Blick nach vorne für Seite an Seite, den Startschuss für Seite an Seite mit Israel im Frieden, eventuell das sein könnte. Nächsten zwei und letzten Fragen: Gibt es Vorbereitungsanstrengungen in den arabischen Ländern für den Day After? Ja, es ist hinter den Kulissen, hat man das in den letzten Monaten versucht. Soweit ich weiß, sind viele arabische Staaten, allen voran natürlich im Golf, die auch ein Stück weit mehr Kohle haben, sind bereit, sehr viel Geld zu spenden für den Wiederaufbau. Aber sie wären wahrscheinlich nicht bereit, Soldaten zu schicken oder den Gazastreifen zu besetzen beziehungsweise die zivile Administration dort zu schmeißen. Und solange man das nicht macht, sondern nur Geld überweist, bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Lösung ist. Die letzte Frage: Wie meinst du das mit allen Juden? Alle Juden müssten eigentlich bewaffnet sein. Ja, eine aufmerksame Zuhörerin bist du. Und ich weiß, dass du auch jetzt hier zuhörst und hier meine Antwort schau. Also, dass alle Juden überall auf der Welt jetzt mit dem Gewehr durch die Straßen ziehen, ist natürlich Fantasie, ja. Das ist absoluter Schwachsinn. Was ich damit sagen will, dass wir leider in der heutigen Realität, wo Juden, egal wo sie sich befinden, ob sie in Rotterdam gejagt werden oder in Lyon verfolgt werden oder in New York angepöbelt werden oder an Berliner Unicampussen Angst haben, ihren Unicampus zu besuchen. Im Endeffekt die Chance besteht und wir sehen, dass die Gegenseiten, die Antisemiten, zu allem bereit sind und auch angreifen und teilweise lebensbedrohlich angreifen. Dass da Juden immer überall Gefahr laufen, dass sie in eine Art Hinterhalt geraten. Das kann auch am Unicampus passieren. Das muss nicht irgendwo in einer dunklen Gasse sein, mitten in der Nacht, sondern tatsächlich am helligsten Tag. Und wenn man da nicht in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, dann könnte es brenzlig werden. Vielleicht könnte ich diese Aussage von mir etwas umschreiben. Und zwar nicht, dass alle Juden überall auf der Welt bewaffnet sein sollten, sondern vielleicht müssten, und das wäre auch vielleicht viel realistischer, vielleicht müssten alle Juden überall auf der Welt einfach einen schwarzen Gürtel in Kickboxen, Karate, Judo oder sonst was haben, um im Ernstfall auch gegen Messer sich und auch gegen eine Überzahl an Angreifern sich zu verteidigen. Ich bin vor wenigen Tagen in einem Taxi gewesen, musste, weil mein Auto in der Werkstatt war und musste ein Taxi nehmen. Und ich mag es, mit Taxifahrern zu reden, auch in Deutschland eigentlich immer, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich habe den Taxifahrer hier in Israel eine ganz simple Frage gestellt und war gespannt auf seine Antwort. Ich habe ihn gefragt: Gibt es eine Chance auf Frieden? Und seine Antwort war, dass er aus dem linken Lager kommt, aber nein, es gibt keine Chance auf echten Frieden. Solange wir hier sind, egal in welchen Grenzen, so der Taxifahrer, wird es immer Antisemiten geben, die sich organisieren werden, um uns zu terrorisieren und zu töten.
Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.